Mein Zugang zu der Thematik damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hat sich erstmal so ein bisschen daraus gespeist, wie damals insgesamt so der Umgang mit der Thematik war. Und zwar war so in der radikalen Linken, in der ich mich bewegt habe oder mit der ich so Berührung hatte, war damals so ein bisschen das Paradigma, das der Kritik. Also die wichtigste oder genauer genommen die einzige Aufgabe, die eigentlich radikale Linke hatten in der Auffassung, war eben die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und so eine Frage wie, ja, was wollt ihr denn überhaupt? Wo wollt ihr eigentlich hin? Also wenn man das kritisiert, muss man ja irgendwie eine positive Vorstellung haben. Diese Frage wurde selbst als ideologisch abgelehnt. Also das war nicht nur eine Frage, die man nicht wichtig fand oder so, oder die man zurückgestellt hat, sondern eine falsche Frage. So, das war die Überzeugung. Und hinter dieser Überzeugung stand, und das hat man dann gemerkt, wenn man mit den Leuten Bier getrunken hat, also beim Biertrinken war es dann auf einmal möglich, sich Vorstellungen zu machen von der zukünftigen Gesellschaft. Offiziell machte man das nicht, aber natürlich hat man sich ausgemalt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und bei diesem Ausmalen wurde immer deutlich, dass die Vorstellungen so sehr harmonistisch waren. Also dass eben vor dem Hintergrund, dass man sich sicher war, dass sowas wie Mangel überwunden sein wird, dass Leute maximal 2 Stunden am Tag arbeiten müssen, dass vor dem Hintergrund solcher Überzeugungen es irgendwie die Gewissheit gab, es wird keine Probleme geben, die man lösen muss. Und man braucht irgendwie keine komplexen gesellschaftlichen Institutionen oder sowas. Und deshalb war sozusagen die Überzeugung, wenn man die Kapitalismuskritik richtig verstanden hat, dann folgt alles von selbst. Also da ist gar nicht mehr eine Frage zu beantworten. Und deshalb wurde diese Frage so abgelehnt als ideologisch, weil die Gewissheit war, wer das überhaupt fragt, hat die Kapitalismuskritik nicht richtig verstanden. Und denkt zum Beispiel sowas wie Konkurrenz ist etwas Natürliches oder solche Sachen. Ne? So dass man denkt, irgendwie die Frage verdankt sich der Tatsache, dass man Sachen, die sich dem Kapitalismus verdankt, naturalisiert. So, und diese ganze Art, darauf zu gucken, hat mir an einem bestimmten Punkt einfach überhaupt nicht mehr eingeleuchtet. Also sowohl dieses einfach so Leute abzuwatschen, die wissen wollen, was wollt ihr, fand ich einfach sehr absurd unmittelbar erstmal. Und andererseits hat mir auch zunehmend nicht mehr eingeleuchtet, dass man davon ausgehen kann, dass es keinen Mangel gibt, zumal vor dem Hintergrund halt der Klimakatastrophe. So. Und naja, dann habe ich angefangen, mit Freunden zu diskutieren. Wir haben dann in unserer damaligen Gruppe angefangen, so Veranstaltungen dazu zu machen, wo es erstmal darum ging, irgendwie das Thema irgendwie zu propagieren quasi, und hatten krassen Gegenwind damals. Aber rückblickend hat sich dann irgendwann so gezeigt, zur gleichen Zeit haben ganz viele andere das Gleiche gemacht. Und das ist so ein lustiges Beispiel, wie man merkt, es fühlt sich individuell an, wie so ein individueller Zweifel, aber es, dahinter standen gesellschaftliche Entwicklungen offensichtlich, dass man diese Frage nicht mehr so zurückstellt. Wieso, das ist so ein eigenes Thema nochmal, aber so war das bei mir. Heute würde ich sagen, wichtig ist diese Frage aus 2 Gründen. Das erste ist, dass wir uns selbst und andere überzeugen können müssen, dass dieses Projekt überhaupt möglich ist. Also eine demokratische Planwirtschaft. Man kann nicht in die Geschichte gucken und auf irgendwas zeigen, ne? Sondern alle Versuche vor dem Hintergrund einer marxistischen Tradition, was praktisch umzusetzen, sind ganz schön krass in die Hose gegangen oder haben sich zu was ziemlich Schlechtem oft entwickelt. Ne? Das heißt, wir müssen uns überzeugen, dass das überhaupt geht. Und der 2. Grund ist, dass ich glaube, wenn eine Situation eintritt, wo die Verhältnisse ins Wanken geraten und Leute anfangen, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, werden sie zurückgreifen auf das, was vorhanden ist erstmal. Das ist nicht die Situation, wo man anfängt, sich in der Uni zu versammeln und zu forschen. Und je größer der Kanon ist, der von Leuten, die durchdacht haben, was impliziert denn diese Art von Institutionen oder so, desto wahrscheinlicher ist, dass man da auf gute Gedanken kommt. Also ich sage das so, weil der ein typischer Einwand ist, wir können doch den Leuten nicht vorschreiben, was sie dann machen, wenn sie die Revolution machen. Aber offensichtlich kann ich das nicht vorschreiben und will ich das nicht vorschreiben. Aber man braucht eine Kenntnis von diesen Dingen einfach.
Was meinst du denn überhaupt genau, wenn du sagst postkapitalistische Ökonomie, beziehungsweise du hast jetzt auch schon das Stichwort demokratische Planwirtschaft da gerade eingeworfen. Darum wird es ja in dem Seminar dann auch ausführlicher gehen, aber vielleicht erstmal so ein paar Grundkategorien sozusagen, was unterscheidet so eine Ökonomie von einer kapitalistischen Ökonomie?
Also wenn wir postkapitalistisch gesagt haben, war das natürlich sehr lazy. Man kann sich alle möglichen postkapitalistischen Gesellschaftsformen vorstellen, die wir nicht wollen. Im Moment geistert dieser Begriff des Neofeudalismus zum Beispiel herum, wo manche sehen, das entwickelt sich gerade und manche befürchten, das ist etwas, worauf wir zusteuern. Also wir haben so ein bisschen vermieden, so Begriffe wie Kommunismus oder Sozialismus zu verwenden, weil die halt natürlich historisch so belegt sind. Aber das ist schon die Tradition. Also das, was wir vor Augen haben, ist eine Gesellschaft, in der so verallgemeinerte Kontrolle, demokratische Kontrolle der Lebensbedingungen in allen Bereichen möglich wird. Und das erfordert halt die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Also solange wie im Kapitalismus über die gesellschaftlichen Ressourcen privat entschieden wird, durch eine kleine Zahl von Menschen, und zwar nach Maßgabe ihres Profits, ist es eben nicht möglich, demokratisch darüber zu bestimmen, offensichtlich. Und was wir uns davon versprechen, von einer demokratischen Kontrolle, sind so Sachen wie Überwindung von materiellem Elend, also dass Menschen erstmal nicht mehr hungern müssen, aber auch, dass Menschen ihre Arbeitsbedingungen selbst gestalten können, dass sie nicht unter menschenfeindlichen Bedingungen da stundenlang den großen Teil ihres Lebens verbringen. Dass dadurch, dass die gesellschaftliche Reproduktion demokratisch bestimmt wird, es überhaupt erstmal möglich wird, die Klimakatastrophe einzugrenzen und so weiter. Das ist so ungefähr etwas, was wir vor Augen haben.
Du hast ja auch jetzt schon ein paar Mal eben frühere Versuche erwähnt, Kommunismus oder Sozialismus aufzubauen, hast eben auch von deren Scheitern gesprochen, dass das so eine Negativfolie ist. Da aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, weil das Seminar ja auch im Kontext von der Kantine Zone steht, die sich eben um die Analyse und Kritik der DDR dreht. Was ist denn aus deiner Sicht sowas, so Lehren, die man eben aus der DDR oder auch aus anderen realsozialistischen Versuchen ziehen kann, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie so eine Gesellschaft funktionieren kann?
Ja, ich glaube, man kann da eine ganze Menge lernen. Also eine Sache, die auffällt, wenn man sich auch anguckt, die Art, wie in der marxistischen Tradition vor dem Realsozialismus darüber gesprochen wird, ist so der Mangel an der Vorstellungskraft darüber, wie komplex diese Angelegenheit eigentlich ist und was für Fallstricke es da gibt. Also, dass einfach sowas wie eine Gesellschaft in großem Maßstab, die eine sehr ausdifferenzierte Teilung der Arbeit hat, zu planen, dass das erstens sowohl auf so einer technischen Ebene sehr komplex ist, aber dass sich da auch lauter Probleme stellen, die eben nicht einfach nur technischer Natur sind, ne? Wo man einfach mal nur die Sachen vernünftig verwalten muss, wie in Anlehnung an dieses so ein Zitat von Lenin, der meinte, man könnte die Verwaltung der Menschen durch die Verwaltung der Sachen ersetzen, sondern dass es da tatsächlich sich lauter Fragen stellen, die auch politischer Natur sind. Das ist eine Sache, die man daraus lernen kann. Ich meine, dass man auch zum Beispiel daraus lernen kann, dass dieses Theorem, das es im Marxismus gab, dass der Kommunismus nicht nur emanzipatorisch ist gegenüber dem Kapitalismus, sondern auch ihm technisch überlegen ist. Also, dass er die Entfesselung der Produktivkräfte mit sich bringen wird. Dass das etwas ist, was man wirklich revidieren muss, wenn man sich den Realsozialismus anguckt. Also, er beweist das nicht, weil natürlich kann man nicht sagen, irgendwie unter anderen Prämissen, ob es sich in gleicher Weise darstellt. Aber man kann schon sehen, dass eine Gesellschaft, in der eben nicht aufgrund von Profit, Produktionsstätten, die sozusagen nicht marktkonform sind, einfach nur untergehen. Wenn man diesen Mechanismus nicht hat, dass sozusagen Leute irgendwie anzuhalten, so intensiv wie möglich zu arbeiten und ihre Produktionsbedingungen ständig zu revolutionieren, dass das irgendwie, wenn der Markt einen nicht dazu zwingt, tendenziell den Befehl von oben braucht. Das finde ich etwas, ist also dass zumindest das als Problemhorizont wird wirklich durch den Realsozialismus eröffnet. Es gibt weiteres, aber ich würde eben auch sagen, es gibt so Grenzen. Also es gibt Dinge, die man daraus nicht lernen kann. Und das ist, wie tatsächlich eine demokratische Planwirtschaft aussieht, weil das ist einfach nie probiert worden. Also die Frage, wie man kollektiv große Planentscheidungen trifft, wie Leute auf verschiedenen Ebenen involviert werden können in Bestimmungen und Umsetzung des Plans und so weiter, wie sich die Frage der Motivation stellt und unter veränderten Prämissen, das ist eben etwas, wo es einfach in der gesamten Geschichte des Ostblocks, soweit ich das sehe, keinerlei Ansatzpunkt gibt. Und wo ich deshalb meine, einen Teil kann man aus dem Realsozialismus lernen und einen anderen Teil muss man tatsächlich produktiv durch Entwicklung von Modellen durchdenken.
Jetzt bist du ja auf diese Modelle schon zu sprechen gekommen, mit denen man sich Sachen durchdenken muss. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, was ihr in dem Seminar so vorhabt. Also vielleicht so eine Fragestellung exemplarisch rausgreifen, mit der ihr euch da beschäftigen wollt.
In Reaktion auf den Realsozialismus, der ja so als zentrale Planung beschrieben wird, gibt es sozusagen zwei Richtungen, in die da quasi geantwortet wird. Und die eine ist eben die Richtung der Dezentralisierung. Ja, dass man irgendwie so sagt, eine wirkliche demokratische Kontrolle ist eigentlich nur in kleineren Einheiten möglich. Und dafür muss man, soweit es irgendwie möglich ist und was möglich ist, wird in verschiedenen Modellen unterschiedlich eingeschätzt. Entscheidungsprozesse dezentralisieren. Da gibt es so sehr verschiedene Richtungen. Also in dem quasi eng an dem Realsozialismus angelehnten Modellen läuft die Dezentralisierung dann über die Einführung von Marktmechanismen. Das wird irgendwie unterschiedlich diskutiert, ob es möglich ist, dass man Elemente des Marktes verwendet, quasi für planwirtschaftliche Zwecke oder dass, ob in dem Moment, wo man diese marktwirtschaftlichen Elemente entwickelt, das eine Eigendynamik entwickelt, die tendenziell genau das, was man eigentlich will mit der Planung, nämlich Sachen unter die Kontrolle der Gesellschaft zu bringen, das wieder konterkariert. So, das ist so eine Frage, wie die, und genau die andere Richtung betont eher einfach die Demokratisierung, also wo gesagt wird irgendwie, das Zentrale ist gar nicht das Problem, sondern die Art, wie zentral Entscheidungen getroffen werden, ist das Problem. Beide Antwortrichtungen haben sozusagen ihre Schwierigkeiten und Probleme. Das ist so ein Aspekt, über den wir da sprechen werden. Anderes ganz großes Thema ist die Frage nach Arbeitsteilung. Also die gesellschaftliche Teilung der Arbeit in sowas wie Kopf- und Handarbeit wird von manchen eben gesagt, irgendwie ist völlig utopisch, das aufheben zu wollen. Und es wäre auch viel zu ineffektiv, das aufheben zu wollen. Und es spricht aber auch viel dafür zu sagen, ohne die Aufhebung ist Demokratie überhaupt nicht denkbar. Und das ist so ein anderer Themenkomplex. Und da fallen dann auch natürlich die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, die zu überwinden ist, mit rein in diesen gesamten Bereich.
Was du jetzt zuletzt angesprochen hast, finde ich einen Aspekt, den ich in eurem Ankündigungstext auch sehr spannend fand. Also eben, dass es bei dem Nachdenken über demokratische Planwirtschaft auch darum geht, eben darüber nachzudenken, wie man diese geschlechtsspezifische Teilung der Arbeit aufheben kann. Und aber auch eine andere Dimension der Arbeitsteilung ist ja auch so eine rassistische Hierarchie oder also eine Form, wie sich Rassismus im Kapitalismus zeigt, ist eben eine Form so einer rassistischen Arbeitsteilung. Und darüber wollt ihr in eurem Seminar auch sprechen. Da vielleicht auch nochmal die Frage, was heißt es denn, diese Dimensionen Rassismus und Geschlechterungleichheit auch mitzudenken in dieser Debatte?
Während es die Frage nach der geschlechtlichen Arbeitsteilung tatsächlich auch eine gewisse Tradition im Nachdenken darüber gibt, ist die Frage nach rassistischer Arbeitsteilung wirklich total unterbelichtet in den Debatten. Und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich vermute, dass ein Teil des Grundes eben diese utopische Vorstellung von jeder Mangel ist überwunden, wir arbeiten nur noch 2 Stunden und es gibt eigentlich keine Konflikte mehr. Also dass diese Vorstellung so ein bisschen Hintergrund ist, dass das nicht so richtig reflektiert wird. Also wenn man nicht davon ausgeht, wir als gute MaterialistInnen haben ja die Tendenz zu sagen, irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse wie rassistische Verhältnisse haben ihren Grund in der Verfasstheit der Gesellschaft. Und das stimmt erstmal, aber wenn sowas wie Rassismus erstmal sowohl emotional als auch kognitiv stark verankert ist in der Kultur, dann erhält sich das auch über die unmittelbaren Verhältnisse, aus denen es entstanden ist, hinaus. Das ist erstmal so das Erste, was man wirklich bedenken muss, dass einfach die Abschaffung der Verhältnisse nicht die Denkform sofort mit abschafft. Das ist erstmal die eine Prämisse. Das Nächste aber, was ich eben mit dieser Frage von Mangel oder Nichtmangel mit angesprochen habe, ist, vielleicht gibt es auch weiterhin Bedingungen, die das befördern, einen rassistischen Blick zu haben. Wenn es zum Beispiel weiterhin Arbeiten gibt, die nicht besonders angenehm sind oder so, wenn das nicht in einem Schritt sofort alle unangenehmen Arbeiten wegautomatisiert werden können. Und wenn man sich darauf nicht eingestellt hat, wie man da eine Arbeitsteilung organisiert, die nicht eine bestimmte Gruppe von Menschen abstellt auf diese Form von Tätigkeiten, ist einfach eine rassistische Arbeitsteilung weiterhin zusammen mit irgendwie dieser einer rassistischen Denk- und Gefühlstradition einfach sehr naheliegend. Und das muss man halt mit antizipieren und sich überlegen, wie kann anders so diese Art von Arbeitsteilung gezielt aufgeteilt werden, dass sowas nicht passiert zum Beispiel. Aber natürlich auch kann man über unmittelbare Maßnahmen nachdenken, wie repräsentatorische Maßnahmen und so weiter, die sicher auch helfen, aber nicht alleine die Sache lösen natürlich. Ja, bei der geschlechtlichen Arbeitsteilung stellen sich dann noch sehr spezifische Fragen. Wie kann man einfach sagen, Sorgearbeit wird einfach ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Arbeit und damit ist diese Sache im Prinzip beantwortet, zumindest theoretisch erstmal beantwortet. Oder ist es irgendwie wichtig, diese Arten von Arbeit zu unterscheiden und praktisch auch zu unterscheiden? Ne? Also geht man an sowas wie eine technische Produktion grundsätzlich anders heran, in der Art, wie man das institutionell organisiert, als den Bereich der Sorgearbeit und so. Das sind irgendwie so Fragen, mit denen man sich auch in diesen Modellen beschäftigt.